betroffen waren schon. Und so entstand große Verwirrung. Meint Herr Trump etwa, dass in Schweden es einen Terroranschlag gegeben hat? Und die Schweden waren verunsichert, aber gleichzeitig auch belustigt. Und die Zeitung Aftonbladet listete dann auf, was am Freitagabend wirklich passiert war. Der 87-jährige Sänger Ulf Törnqvist hatte technische Probleme beim Proben für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Und im Norden Schwedens wurde eine Sturmwarnung ausgegeben. Unspektakulärer ging es kaum. Und darüber amüsierten sich viele, dass Donald Trumps Aussage zum Eigentor wurde. Denn diese Reportage, die er gesehen hatte, war voll mit falschen Nachrichten, mit unwahren Nachrichten. Und Facebook hat natürlich gespottet, was die Verbindungsgeschwindigkeit hergab. Nur weil dieser Präsident eine Unwahrheit verbreitet hat. Und das Außenministerium teilte dann mit, dass sie kontinuierlich daran arbeiten, dass über Schweden ein korrektes Bild herrscht in der Welt. Und dazu sagte sie noch, die Außenministerin Margot Wallström, wir sehen leider die Tendenz, dass sich falsche Informationen häufen. Und eine Politikerin von den Grünen sagte dazu, man dürfe nicht zulassen, dass Unwahrheiten wahr würden, wenn man sie nur oft genug wiederholte. Ja, diese Begebenheit soll uns deutlich machen, dass es nicht egal ist, welche Informationen verbreitet werden. Und das war ja auch Tatsache. Die Medien haben so darauf reagiert, dass bloß die Wahrheit herauskommt. Ja, und dass es Sinn macht, Informationen zu verbreiten, die richtig sind. Und es soll heute um die Wahrheit gehen und parallel natürlich auch um die Unwahrheit. Und am Anfang möchte ich gerne klären, mit welcher Grundlage ich nachher auch argumentieren möchte. Ich möchte mit der Bibel argumentieren, einfach aus dem Grund, weil die Bibel ja viele Tests in der jahrtausendalten Geschichte bestanden hat. Es ist das Buch, was am meisten zerrissen wurde, am meisten gelesen wurde und am meisten erprobt wurde in dieser Welt. Und die Bibel hat bis heute allen Prüfungen nach Echtheit standgehalten. Das sagen echte Geschichtsforscher, also ehrliche Geschichtsforscher. Und interessant ist, dass im Koran steht, dass wer den Koran hinterfragt, wer Allah hinterfragt, der muss sterben. Allah darf nicht hinterfragt werden. Und bei Gott der Bibel ist es genau andersrum. Es steht geschrieben, dass Gott hinterfragt werden möchte. Er möchte, dass Menschen sich kritisch mit ihm auseinandersetzen und mit seinem Wort. Damit hat Gott kein Problem. Und das haben viele vor uns getan. Und viele, die sich mit der Bibel beschäftigt haben, die haben Leben gefunden. Ewiges Leben, also genau das Gegenteil. Interessant ist auch, wie außerbiblische Quellen die Wahrheit der Bibel bestätigen. In der Schule wird den Kindern beigebracht, die Bibel enthält Mythen und Legenden. Und es wird der Eindruck den Kindern vermittelt, dass die Bibel, die Ereignisse in der Bibel nicht wirklich passiert sind, sondern die Autoren der Texte einfach ihre persönliche Sicht von Gott und der Welt erzählen, dass es gar nicht wahre Geschichten sind. Das kriegen unsere Kinder heute zu hören. Und das Britische Museum gilt als das bedeutendste kulturgeschichtliche Museum der Welt, das Britische Museum in London. Und es beinhaltet 13 Millionen Objekte, die Eindruck geben in die Geschichte der menschlichen Zivilisation. Und ganz viele dieser Objekte legen Zeugnis dafür ab, für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Habt ihr schon was von dem Kyros-Zylinder mal gehört? Das ist so ein zylinderförmiger Stein. Er berichtet von König Tyros, Kyros, von Kyros, dem persischen König, von dem in Jesaja 44 steht. Und auch im Esra-Buch können wir auch über ihn lesen. Und Jesaja prophezeite, dass Kyros den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems geben wird. In Jesaja 44, 28 lesen wir darüber. Zu König Kyros sage ich, du bist der Hirte für mein Volk. Er wird alles ausführen, was ich ihm befehle. In meinem Auftrag wird er anordnen, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Auch der Tempel soll wieder an seinem alten Platz stehen. Und tatsächlich vergehen 170 Jahre und dann erlässt Kyros eine Verordnung, der König Kyros aus Persien, die es den Israeliten erlaubte, die babylonische Gefangenschaft zu verlassen, in ihr Land zurückzukehren, Jerusalem aufzubauen und sogar den Tempel. Und auf diesem Kyros-Zylinder steht zwar nicht diese Verordnung drauf, aber der Kyros-Zylinder enthält Informationen über die israelfreundliche Politik dieses Königs. Und da steht Folgendes drauf, was man hier in diesen Zeichen sieht. Den Herrn, der durch seine Hilfe die Toten am Leben erhielt, von Not und Bedrängnis alle verschonte, segneten sie freundlich ohne Aufhören und priesen seinen Namen. Zu den Kultstätten jenseits des Tigris, deren Wohnung seit langem da niederlag, brachte ich die Götter, die in ihnen gewohnt hatten, an ihren Ort zurück und ließ sie eine ewige Wohnung aufschlagen. Alle ihre Menschen holte ich zusammen und brachte sie an ihre Wohnstätte zurück. Dieser Kyros-Zylinder mit diesem Inhalt gilt er als die älteste Menschenkarte überhaupt. Also das älteste Menschenrechtsgesetz. Und ein Nachbau dieses Kyros-Zylinders befindet sich sogar im UNO-Hauptquartier in New York. Da, wo die UNO ihren Hauptsitz hat. Darüber will ich nachher noch was sagen. Und Adam und Eva, damals, sie hatten das Vorrecht, als freie Menschen mit Gott im Garten und Eden spazieren zu gehen. Und sie unterhielten sich mit Gott und sprachen ja mit der Wahrheit in Person. Und bis zu dem Tag, als sie sich auf einmal entscheiden mussten und ihre Freiheit auf die Probe gestellt wurde. Und Adam und Eva, sie waren freie Menschen. Und das beweist ja, dass sie die Wahl hatten. Sie durften wählen zwischen Gehorsam oder Ungehorsam. Und es war kein hoher Zaun um den Baum der Erkenntnis. Sonst wären sie ja keine freien Menschen. Dieser Zaun, der würde ihnen die Freiheit nehmen. Und es gab diesen Zaun nicht. Denn erst wenn man die Wahl hat zwischen zwei Möglichkeiten, dann ist man wirklich frei. Und interessant ist auch, Gott hat ihnen als erstes die Wahrheit erklärt, die wahre Freiheit, dass sie frei sind, von allen Bäumen zu essen. Sie haben die Freiheit gehabt, von allen Bäumen zu essen, außer von diesem Baum, der in der Mitte des Gartens war. Und was vorher geschah, lesen wir in 1. Mose 2, 4 bis 9. Als Gott der Herr Himmel und Erde gemacht hatte, wuchsen zunächst keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Auf diesen Satz werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Und wenn man diese Stelle aufmerksam liest, dann erkennt man, die Erde war unbebaut und Gott formte den Menschen, den Adam, aus dieser unbebauten Erde. Und dann steht geschrieben, er brachte ihn in den Garten, in den Gott zuvor angelegt hatte. Der Mensch wurde außerhalb des Gartens geschaffen und Eva wurde aus Adams Rippe geformt, während Adam im Garten schlief. Also hat der Mensch oder Adam auf dem Weg in den Garten den Unterschied kennengelernt zwischen unbebauter Erde und einem Garten mit vielen schönen und herrlichen Früchten an den Bäumen. Und das war der Unterschied, den der Mensch kannte, zwischen trostloser Landschaft und der Vollkommenheit des Gartens, eines Gartens. Und vielleicht hat Eva diesen Unterschied nie gekannt, die trostlose, öde Landschaft, diese unbebaute Erde, vielleicht hat sie sie nie gesehen. Und trotzdem galt beiden das Gebot Gottes, von dem Baum der Erkenntnis nicht zu essen. Sie kannte aber auf jeden Fall ihren Schöpfer. Sie kannte ihn persönlich, mit dem sie spazieren ging. Also kannte Eva auch die Wahrheit persönlich. Aber dann lernten sie den Vater der Unwahrheit kennen. Satan, diese alte Schlange und der Drache aus der Offenbarung. 1. Mose 3, 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Ja, und aus diesem Satz, aus den ersten drei Worten, da stellt Satan die Wahrheit in Frage. Hat Gott wirklich? Und das ist dieser Angriff auf die Wahrheit, auf die Freiheit. Ist es wirklich wahr? Und die Lüge geht weiter. Da steht nicht geschrieben, dass ihr von einem Baum nicht essen dürft. Nein, da steht geschrieben, von keinem Baum essen dürft. Und in Wirklichkeit war es nur dieser eine Baum. Mit eigenen Worten heißt es, was habt ihr eigentlich nur für einen Gott? Er verbietet euch ja alles. Er erlaubt euch nichts. Mit so einem Gott wollt ihr doch nichts zu tun haben, oder? Und das ist die große Unwahrheit, die bis heute in den Köpfen der Menschen festsitzt. Der Mensch hat den Herrn gewechselt. Seitdem ist Gott auf der Suche nach seinen Kindern und ruft, Mensch, wo bist du? Und die Menschen, die bedeckten sich hastig mit Feigenblättern und laufen seitdem Gott weg. Und seitdem haben die Menschen es eilig. Dieses Wort hastig kommt hier zum ersten Mal vor. Vorher hatten die Menschen keine Hektik. Jetzt muss es auf einmal schnell gehen. Jetzt weiß der Mensch, dass sein Leben nur kurz ist. Und spätestens jetzt lernt auch Eva die unbebaute Erde kennen, als der Herr sie aus dem Garten geführt hat. Hinausgetrieben hat, steht geschrieben. 1. Mose 3, 23 bis 24. Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Jetzt ist jemand da, der den Boden bebauen muss. Und weiter lesen wir. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Ja, hier macht Gott Schadensbegrenzung, weil das Vertrauen zerstört ist und Gott einen Rettungsplan aufgestellt hat, denn die Schlange, sie würde weitermachen und den Menschen dazu bringen, auch noch von dem Baum des Lebens zu essen und niemals mehr in die Gemeinschaft mit Gott kommen zu können. Und in Vers 15 wird der Eva mitgeteilt und der Schlange auch: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, in diesem Vers, da stellt Gott einen Ausweg für die Menschen vor, aus ihrer Situation der Verlorenheit, indem er ihnen den Weg zurück zur Wahrheit wieder öffnen wird. Und das ist die erste Beschreibung des Evangeliums, der guten Botschaft. Und seitdem ist der Mensch auf der Suche nach der Wahrheit. Und das ist genauso wie in dem Lied, was wir heute neu gelernt haben. Diese Sehnsucht tief in uns, das ist diese Suche nach der Wahrheit in jedem Menschen von uns. Und die ganze Menschheitsgeschichte hat Gott immer wieder sein Versprechen wiederholen müssen, weil der Mensch es immer wieder vergisst und sich durch den Fürst dieser Welt leiten lässt. Und Gott hat durch Abraham eine Nation gegründet auf der Erde unter den anderen Völkern, mit der er seinen Heilsplan schreibt und zum Ziel kommen wird. Und Abraham hatte von Gott ein Versprechen bekommen, dass durch seinen Sohn der versprochene Befreier kommen sollte. Und Abrahams Glaube wurde viele, viele Jahre auf die Probe gestellt, bis Sarah ja Hagar zu ihm sendet, weil Sarah nicht in der Lage war, ein Kind zu bekommen. Bei Abraham sah es aber auch nicht besser aus. Und Sarah greift Gott sozusagen unter die Arme und macht sich nützlich und schickt Hagar zu ihm, ihre Sklavin. Und das muss als Unglaube bezeichnet werden. Gottes Versprechen sollte durch einen Sohn von Sarah erfüllt werden. Und das sollte geschehen nicht durch menschlichen Eingriff, nicht durch menschlichen Willen, sondern ja durch einen Eingriff Gottes. Und die arabischen Völker, die entstanden sind, sind Nachkommen von Ismael, von dem Sohn von Hagar. Und die Juden, das sind die Nachkommen Isaaks. Und beide sind von Gott gesegnet worden, aber unterschiedlich. Ich habe hier ein Bild von den beiden Brüdern. Das geht irgendwie nicht weiter. Da sind sie. Beide werden gesegnet von Gott, aber unterschiedlich. Und Isaak hat den geistlichen Segen erhalten und durch seine Linie sollte Gottes Heilsgeschichte weitergeschrieben werden. 1. Mose 16, 9 bis 12. Da sagte der Engel zu ihr, also zu Hagar, geh zurück zu ihr, bleib ihre Sklavin, also zu Sarah. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm, aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Ja, und bis heute kämpfen Isaak und Ismael gegeneinander. Dieser Nahostkonflikt, in Wahrheit ist es ein Familienstreit, dieser Streit zwischen diesen beiden Brüdern. Und er dauert bis heute an. Und wie sich doch dieses Wort erfüllt. Niemand kann ihn wegjagen, er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Jeder Satz stimmt. Und eine Zwei-Staaten-Lösung soll angeblich dieses Problem aus der Welt schaffen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Und weil es hier um die Heilsgeschichte Gottes geht, um die Heilslinie Gottes, aus der der Erlöser hervorgegangen ist, ist es ein geistlicher Kampf, der in Wirklichkeit stattfindet. Und das hat er auch nicht bei Isaak und Ismael begonnen, sondern bei Adam und Eva, bei Kain und Abel. Und die Heilslinie sollte nämlich unterbrochen werden, damit der Erlöser nicht erscheinen kann. Und dann kam der Sohn Adams zur Welt, der Seth, was Ersatz bedeutet. Und durch ihn verlief dann die Heilslinie weiter, bis Josef und Maria aus Nazareth. Und das ist wirklich die Wahrheit, worum es wirklich in der Welt geht. Es ist Satan nicht gelungen, den Plan Gottes aufzuhalten. Und Jesus wurde von der Jungfrau geboren, er wuchs in Nazareth auf, er starb auf Golgatha für die Schuld der Menschen, ist auferstanden, hat alles vollbracht und ist siegreich in den Himmel aufgefahren. Und hier ist die Geschichte nicht zu Ende. Denn er wird wiederkommen auf dem Ölberg. Und heute ist Satan dran, genau das zu verhindern, indem Israel verschwinden soll. Der dritte Tempel soll nicht da stehen, wo der zweite stehen soll. Habt ihr schon die Geschichte von Jesus, dem Dschihad-Kämpfer, gehört? Ja, ihr habt richtig gehört. Jesus, der Dschihad-Kämpfer. Zum Ende seiner Amtszeit hat Obama der UNO oder auch der UN, das ist dasselbe, den Weg freigemacht zu einer neuen Dimension der Israel-Feindschaft. UNESCO ist eine Organisation der UNO und bedeutet Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Und für was für eine Kultur, Erziehung und Wissenschaft UNESCO steht, werden wir gleich erfahren. Am 22. Dezember verabschiedete die UNESCO 6 Resolutionen auf einen Schlag. Und Resolutionen, das sind Beschlüsse, und ich habe mal extra im Duden nachgeschaut. Resolution, die Bedeutung, darunter zweitens ist die medizinische Bedeutung, unter zweitens Rückbildung eines krankhaften Prozesses. Das bedeutet Resolution. Und davon wurden 6 verabschiedet, die Israel die Rolle des ewigen Bösen zuschieben und es als Besatzungsmacht definieren. Mit eigenen Worten kann man sagen, dieser krankhafte Prozess der Staatsgründung Israels von 1948 soll rückgängig gemacht werden. Und was paradox ist, rund um Israel herrscht Unruhe und Krieg. Und dazu fällt der UNO nichts ein, Und der Gazastreifen zum Beispiel, der wird von der Hamas terrorisiert. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, in Israel werden Kriegsverletzte behandelt, aus dem Libanon, aus dem Irak, aus Syrien. Und das kostenlos. Die Soldaten dürfen dort kostenlos wieder gesund werden. Und wenn die Soldaten geheilt sind, gehen sie zurück in ihr Land und sie dürfen nicht davon sprechen, dass ihnen in Israel geholfen wurde. Sonst ist ihr Leben gefährdet. Und daraus können wir nur schließen, dieser krankhafte Prozess findet um Israel herum statt und nicht in Israel selbst. In Israel werden Menschen gesund. Ach ja, hier habe ich noch ein Bild, wie dieser krankhafte Prozess ausgeführt werden soll. Das sind Raketen, die aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert werden. Ich zitiere Gisela Littmann, eine jüdische Historikerin aus der Schweiz. Und sie schreibt, dass die UNESCO jede historische Verbindung zwischen dem jüdischen Volk, das den Namen seines Herkunftsortes ja im Namen trägt, und über Judäa leugnet. UNESCO leugnet auch die unzähligen archäologischen Funde aus der Zeit der Pharaonen, der Babylonier, der Griechen und Römer, welche die Geschichtlichkeit der Bibel und die Existenz des jüdischen Volkes belegen. Indem die UNESCO die Geschichte Israel zurückweist, verweigert sie sich der historischen Vernunft, die auf einer Chronologie von Ereignissen beruht, die durch die Archäologie sowie unwiderlegbare Dokumente belegt ist. Wenn Europa, Judäa, Samaria und andere historische hebräische Gebiete als arabisch-palästinensische Gebiete bezeichnet, dann zerstört es gleichzeitig die Wurzeln des Christentums und seine eigenen Wurzeln. Zitat Ende. Ja, es gibt auf der Welt keine einzige Nation, deren Entstehung so eindeutig belegt ist, wie das bei Israel der Fall ist. Ob politisch, geografisch oder geistlich. Die Bibel, die beschreibt es sehr genau. Und spätestens jetzt merkt man, es ist in Wahrheit ein geistlicher Kampf, eine geistliche Auseinandersetzung. Und bei der Abstimmung im Dezember hatten nur 7 Länder gegen diese Resolution gestimmt. Und Deutschland hat dafür gestimmt. Und ich frage mich, ob Deutschland überhaupt weiß, was es da tut. Und ich habe immer geglaubt, wir haben was aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt und aus dem Antisemitismus, der damals geherrscht hat, was gelernt. Aber nein, im Gegenteil, er hat eine neue Stufe erreicht. Deutschland ist antisemitisch. Das ist die Wahrheit über unser Land. Und wenn man ein Medium aus einem Raum entfernt, entsteht kein Vakuum, kein luftleerer Raum, sondern es wird mit einem anderen Medium ausgefüllt. Und die UNO gemeinsam mit der EU übernehmen zunehmend die islamische Geschichtslehre, die in Wahrheit eine Lüge ist. Und was diese Geschichtslehre beinhaltet, die möchte ich jetzt auch noch vorlesen. Und das lehrt diese islamische Geschichtslehre. Aus islamischer Sicht waren bereits Adam und Eva Muslime, obwohl der Religionsstifter Mohammed erst im 7. Jahrhundert nach Christus geboren wurde. Auch Abraham, die Könige und Salomo, die Jünger Jesu und die Apostel sind nach muslimischer Auffassung Muslime gewesen. Und Jesus sei auch Moslem gewesen und sogar der erste Dschihad-Kämpfer des Islam gewesen. Merkt man, was hier eigentlich vor sich geht? Ich musste auch schmunzeln. In Wahrheit ist es dieser alte Bruderstreit, der bis heute andauert. Es ist dieser Bruderstreit zwischen Ismael und Isaak. Und Ismael, der 13 Jahre ältere Bruder, will nicht länger nur Sohn einer Sklavin sein, will nicht länger ständig seinem jüngeren Bruder das Nachsehen haben. Und wir leben in einer Zeit, wo es schon längst keine absoluten Wahrheiten mehr gibt. Ich komme nochmal auf den Donald Trump zurück. Und er hat in der ersten Woche seiner Amtszeit, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dann hat er die NATO als obsolet bezeichnet. Ich habe auch nachgeschaut, was obsolet bedeutet. Überflüssig. Das hat er behauptet. Und er wurde dafür kritisiert. Die ganze Welt war in Alarmbereitschaft versetzt worden. Und die UNO, von den 193 Mitgliedern, die für die Resolution gestimmt haben, da haben nur sieben sich dagegen entschieden, gegen diese Resolution. Und da hat keiner aufgeschrien in der Welt. Und der Kyros-Zylinder, der liegt im Hauptquartier von der UNO in New York, aber seine Aussagekraft wird nicht beachtet. Fakten spielen im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr. Ob etwas eine Tatsache ist oder nicht, wen interessiert das heute schon? Tatsachen werden behandelt wie Meinungen. Man kann gegen Tatsachen sein, genauso wie wenn man einen anderen Geschmack hat. Und der Geschmack kann sich ändern. Es kann nicht mehr lange dauern und 2 plus 2 wird 5 sein, weil 5 so eine schöne runde Zahl ist. Gut, dass wir einen anderen Gott haben. Gut, dass Gott sich zu allen Zeiten seinem Plan treu bleibt. Und ob die NATO überflüssig ist oder nicht, darüber könnte man verhandeln. Aber über die Wahrheit kann nicht verhandelt werden. Und Gott, der Herr, der warnt uns, die Nationen, dass wir nicht gegen Israel sein sollen. Psalm 105, Verse 1 bis 15. Das macht er wieder nicht weiter. Jetzt. Preist den Herrn und ruf seinen Namen aus. Verkündet seine großen Taten allen Völkern. Singt und musiziert zu seiner Ehre. Macht alle seine Wunder bekannt. Seid glücklich, dass ihr zu ihm, dem heiligen Gott, gehört. Ja, alle, die den Herrn suchen, sollen sich freuen. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn, ihr Nachkommen seines Dieners Abraham, ihr Kinder und Enkel Jakobs, den er auserwählte. Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat. Denkt immer wieder an seine mächtigen Taten und an die Urteile, die er fällte. Er ist der Herr, unser Gott. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Niemals vergisst er seinen Bund mit uns, sein Versprechen, das er gab. Es gilt auch allen Generationen nach uns. Selbst wenn es 1000 sind. Schon mit Abraham schloss er diesen Bund. Er schwor auch Isaak, sich daran zu halten. An Jakob bestätigt er ihn als gültige Ordnung, ja als ewiges Bündnis für ganz Israel. Er sprach, euch gebe ich das Land Kanaan, ihr sollt es für immer besitzen. Als sie noch eine kleine Schar waren, nur wenige dazu noch fremd im Land. Als sie von Volk zu Volk wanderten, von einem Land zum anderen. Da erlaubte der Herr keinem, sie zu unterdrücken. Um sie zu schützen, warnte er die Könige der fremden Völker, rührt mein Volk nicht an. Ich habe es erwählt, ich habe durch sie etwas Besonderes zu sagen. Tut ihnen nichts Böses. Ja, was ist es denn, was Gott durch sein Volk uns Besonderes zu sagen hat? Was kann es so sein? Was kann es sein, etwas so Besonderes? Und es ist natürlich Gottes Rettungsplan mit uns Menschen. Ja, es ist diese gute Botschaft, die frohe Botschaft aus 1. Mose 3,15, das Evangelium. Und warum ist es so besonders? Und das Besondere ist, dass Gott selber alles dazu Nötige getan hat, um unser Problem im Garten Eden aus der Welt zu schaffen. Gott tat das, was unsere Vorstellung übersteigt. Er wurde Mensch. Und in der Person seines Sohnes Jesus Christus ist er in die Welt gekommen. Philipper 2, 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht dazu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ja, dieses Verbrechen im Paradies, am Baum der Erkenntnis, hat Jesus ein für alle Mal aus der Welt geschaffen, indem er es auf sich genommen hat. Wir brauchen uns nicht mehr zu verstecken. Jetzt können wir auf Gottes Frage, Mensch, wo bist du, eine Antwort geben. Und die Schuld, die Gott anstatt der Feigenblätter mit den Fellen der Tiere zugedeckt hatte, ist beseitigt. Es war damals nur ein Sinnbild, das vergossene Blut. Und das Großartige dabei ist, dass jeder Mensch, unabhängig seiner Herkunft, seiner sozialen Stellung oder seiner Weltanschauung, die er bisher vertreten hat, diese Erlösung bekommt, und das ganz einfach. Durch ein Gebet, kostenlos, ohne religiöse Werke. Es funktioniert nur mit einem Gebet. Römer 10, 12 bis 13. Ob jemand Jude oder Nichtjude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und diese gute Botschaft ist, Isaak und Ismael haben nicht nur denselben Vater Abraham, sondern sie haben auch denselben himmlischen Vater. Und er lässt beide an seinem Reichtum teilhaben. Ist da nicht Zeit, diesen Familienstreit beizulegen? Warum soll es nur diese eine Wahrheit geben? Kann man zum Schluss stellen, die Frage. Und diesen Anspruch stellt Jesus selbst. Er ist die Personifizierung der Wahrheit. Er ist der Weg und er ist das Leben. Und durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, durch die ganze Bibel zieht sich dieser rote Faden dieser besonderen Nachricht hindurch. Und Jesus spricht in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ja, er ist nicht irgendein Weg, ein Weg von vielen, sondern der Weg, der einzige. Er ist nicht nur irgendeine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Die Wahrheit in Person. Und er ist keine Ideologie. Er ist nicht ein Leben, sondern das ewige Leben. Und Jesus ist der Zugang zurück wieder in das Paradies, was vor uns verschlossen war. Er ist der Zugang zu Gott, in Gottes Zuhause, dorthin, wo sein Vater wohnt und unser Vater wohnt. Und der Satan, der Drache aus der Offenbarung, ist die Lüge in Person. Dem steht Jesus Christus gegenüber, die Wahrheit in Person. Und jetzt hast du die Gelegenheit, wieder den Herrn zurückzuwechseln. Und ob dir das gefällt oder nicht, das ist die Wahrheit, nach der jeder Mensch sein Leben lang sucht. Das ist diese tiefe Sehnsucht in unserem Herzen. Jesus ist der Schlüssel dafür. Und wenn du dich schon entschieden hast, dann gilt der nachfolgende Abschnitt auch dir. Und wenn du dich auch noch nicht entschieden hast, dann entscheide dich heute und dann gilt der Abschnitt dir auch. Paulus schreibt in Kolosser 1, 15 bis 23, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Und dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an allem, dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinen irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ja, und ich bin überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und ich bin überzeugt, dass der Glaube an Jesus hält, was er verspricht. Denn ich habe es selber erlebt. Und Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn es niemand glaubt. Und eine Lüge bleibt eine Lüge, auch dann, wenn es alle glauben. Amen.